den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Die haben so eine Tabelle gemacht, wo sie gegenübergestellt
Richtig
haben.
Gut.
NPD und AfD. Und sie sagt, es ist ja genau das Gleiche, Leute. Also, wieso haben wir das denn übersehen?
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Hey, Janjo, grüß dich.
Hey,
Long time no see. Lang
ja,
nichts gemacht.
Weil nichts Neues anscheinend passiert war oder kein so Knaller war. Jetzt haben wir ihn.
Jetzt haben wir einen Knaller und ehrlich gesagt sind wir für unsere beiden Verhältnisse in diesem Format wirklich spät dran. Das liegt aber nicht an dir. Du bist schon mit einem Video draußen gewesen. Das lag an mir. Ich saß nämlich auf dem Motorrad und hatte kein Internet und schon gar kein Mikro dabei. Jetzt bin ich gerade wieder da, sitze noch zwischen unausgepacktem Camping-Equipment. Aber das können wir nicht links liegen lassen. Das AfD-Gutachten ist da, der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und da müssen wir drüber sprechen.
Das machen wir jetzt. Und es hat den Vorteil, dass wir so spät dran sind, weil jetzt können wir auch mal ein bisschen reflektieren, was so passiert ist. Also wir nehmen auf am Montag und das Gutachten ist am Donnerstag raus. Und das eigentlich Interessante ist, worüber wir nicht reden, worüber die AfD nicht redet und worüber man stattdessen spricht. Aber fangen wir an. Was meinst du, wo müssen wir die Hörer abholen? Sollen wir noch erklären?
Also, was ich ganz spannend finde, das war so das Erste, was mich beschäftigt hat. Ich wollte erst mal drauf gucken, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem Gutachten und allem, was vom Verfassungsschutz so kam. Mhm. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Es wurde ja wahnsinnig viel Material ausgewertet. Ich habe mir das angeguckt, also nicht alle im Einzelnen, aber ich bin durch das Gutachten mal im Schnelldurchlauf durch. Wahnsinnig viel, über 3 Millionen Datenpunkte, 2,9 Millionen Social-Media-Posts, 77.000 Parlamentsdokumente, 55.000 Pressemitteilungen. Und die Ausrichtung ist ja ein bisschen anders als das, was der Verfassungsschutz so gemacht hat. Das finde ich vielleicht erstmal zum Einstieg ganz gut.
Was ist anders an diesem Gutachten? Schau mal, welche anderen Gutachten gibt es noch? Es gibt eigentlich das, was den größten Anspruch hat, weil sozusagen amtlich das vom Verfassungsschutz. Und du sagst es schon, allein der Umfang hier ist bemerkenswert. Wobei, es könnte sein, dass der Verfassungsschutz im Laufe des Verfahrens noch Material nachgelegt hat. Also es ist denkbar, dass sie dann noch weitere Belege vorgelegt haben. Aber das Gutachten selbst vom Verfassungsschutz ist von der Gesamtlänge, aber auch von der thematischen Ausrichtung wesentlich dünner und fokussierter auf einzelne Bereiche als das hier. Und deswegen ist auch die VG Köln-Entscheidung nur ausgerichtet auf das, was der Verfassungsschutz vorgelegt hat und hat einen anderen Fokus. Also wir kommen jetzt gleich mit dem kritischsten Punkt zuerst, nämlich was ist denn mit VG Köln? Wie kann es denn sein, dass die GFF zu einem anderen Ergebnis kommt als das VG Köln? Und eine Antwort dazu ist, das VG Köln hat nur auf den Bericht des Verfassungsschutzes geschaut und dieser hier ist, und das kann man selbst oder mit KI oder mit welchen Mitteln auch immer sich anschauen, das ist ein komplett anderer Stoff, der da betrachtet wurde. Aber du wolltest das qualitativ einordnen. Du hattest eine Ausrichtung gesehen, ne?
Beides so ein bisschen. Also was ich vielleicht noch vorweg schicken möchte, obwohl es so wirklich umfangreich ist und so viele Datensätze aufgreift, so viele Äußerungen, ist im Wesentlichen ja Material bis Februar 26, wenn ich es richtig gesehen habe, eingeflossen. Mhm. Das heißt, irgendwo muss ja mal einen Cut machen und sagen, so das haben wir jetzt, das verarbeiten wir. Es gibt auch ein paar neuere Quellen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber das heißt, das hat ja einen Stand nicht von heute und nicht von Donnerstag, sondern es sind ja viel ältere Daten. Und das Gutachten beschäftigt sich ja damit, ist die Partei verfassungswidrig? Das ist ja vielleicht auch nochmal ein anderer Ansatzpunkt als die Ausrichtung des Gutachtens des Verfassungsschutzes.
Ja, kommen wir genau bei Timing zu der Frage, die wir auf jeden Fall heute noch beleuchten, weil sie im Grunde unser Markenkern aus der bisherigen Serie ist. Denn maßgeblich ist nicht der Zustand zu einem bestimmten Cut-off-Zeitpunkt, sondern das, was das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, wird zum Zeitpunkt der Entscheidung sein. Also eine AfD, wie sie vielleicht in 2, 3 Jahren besteht, je nachdem, wann dieser Antrag gestellt werden wird. Und das ist mit Sicherheit eine andere AfD als heute, weil allein die Antragstellung wird die Partei verändern, massiv verändern. Also man könnte fast sagen, das, was wir hier betrachten, ist fast theoretisch. Wenn wir eine Prognose haben wollen für das, was die AfD in Zukunft sein wird, dann wird wahrscheinlich das Material von 25, 26 vielleicht gar nicht die entscheidende Rolle spielen, weil ich glaube nämlich, das Material, was zu einem Verbot oder zum Nichtverbot führt, ist noch gar nicht geschrieben. Das ist das, was passiert, wenn es losgeht, weil, jetzt nehmen wir es den Punkt gleich vorweg, die AfD wird zwei verschiedene Strömungen haben. Es wird diejenigen geben, die sagen, okay, ich würde gerne die Partei retten und bewahren. Wir müssen uns distanzieren von ganz vielen Sachen. Wir müssen uns vielleicht auch von Personen trennen. Also da gibt es ja im Grunde Blaupausen dazu. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir wären diejenigen, von denen man sich distanzieren wollen, würde auf gar keinen Fall. Wir stehen das hier durch und jetzt erst recht, wir radikalisieren uns noch weiter. Und diese zwei Strömungen, wahnsinnig spannend, wer sich da durchsetzt. Viele Leute wissen ganz genau, die AfD wird sich nicht radikal demokratisieren können. Ich weiß es nicht, aber das sind die Belege, die am Schluss ausschlaggebend sein wird, weil die AfD sich entscheiden muss. Die muss sich zu, wollen wir die politischen Gegner strafrechtlich verfolgen oder nicht? Wollen wir Leute drangsalieren? Und das ist ja der entscheidende Punkt, der jetzt in dem GfF-Gutachten neu war, dass sie nämlich sich nicht alleine auf die Menschenwürde stützen, sondern auf die Verletzung des Demokratieprinzips.
Genau, das fand ich einen Punkt wahnsinnig überraschend. Insgesamt ist es an einigen Punkten anders ausgegangen, als ich es erwartet hätte. Mhm. Vielleicht mal noch so für alle, die sich dafür interessieren, man muss nicht diese 1500 Seiten als PDF lesen. Es gibt dazu eine richtig gut gemachte Seite. Man kann entweder im Gutachten direkt mit Querverlinkungen, kann man springen in die einzelnen Kapitel. Es gibt aber auch eine Zusammenfassung auf der Seite, sehr schön mit animierten Grafiken und so dargestellt. Verlinke ich alles mal in den Shownotes. Ist wirklich, wirklich gut gemacht. Man hat sich ja auf mehrere zentrale Punkte gestützt. Das eine war Demokratieprinzip, das andere war Rechtsstaatsprinzip und Menschenwürde. Und beim Thema Rechtsstaatsprinzip, vielleicht nehmen wir das ganz kurz vorweg, das hat mich überrascht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es gibt genug, um zu sagen, ja, das geht so durch. Da waren es aber wohl nicht genug Äußerungen und nicht genug Personen, die dran beteiligt waren. Und ich glaube, vielleicht in meiner Bubble hat man die, die sehr laut sind, einfach besonders deutlich wahrgenommen. Weil es gab ja schon Bedrohungen von Richtern, Äußerungen, dass das Ganze nicht zu beachten ist. Spricht das für dich, für oder gegen das Gutachten, dass es ja doch sehr präzise ist und klar herausstellt, nee, das reicht nicht?
Also bemerkenswert ist, dass sie bei Abwägungsentscheidungen sich immer pro AfD entschieden haben. Dass sie im Grunde genommen bei verschiedenen Auslegungsarten gesagt haben, naja, es kommt vor, aber ist das auch prägend? Ist es nur eine Ausprägung, die vorkommt oder eine Prägung der Partei? Und dann haben sie ganz oft gesagt, zum Beispiel auch beim Remigrationskonzept, das prägt noch nicht die AfD. Obwohl ich selbst den Eindruck hatte, das ist eher eine Dog Whistle. Sie befürworten das Konzept und schreiben zwar offiziell in die Programme etwas anderes, aber die GfF hat das anders gesehen. Die sieht also keine Sellnersche Remigrationslogik oder Pläne dort vorsehen. Und das zeigt eigentlich, könnte zeigen, wie das wissenschaftliche Vorgehen ist, dass sie sich da nicht blenden lassen oder mit einem Ziel vorgegangen sind, sondern dass sie ganz nüchtern, wie halt Gutachter, an die Sache rangehen. Und das macht es jetzt auch für die AfD so schwer, die inhaltlich auseinanderzunehmen. Denn einfach nur zu sagen, die sind GfF und die sind bestimmt irgendwie gegen die AfD, die stehen ja sogar dazu, dass sie die Partei kritisch sehen, sind aber, was das Gutachten betrifft, meines Erachtens sogar fast ein bisschen übervorsichtig in manchen Punkten. Also ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass ein Verfassungsgericht sagt, also ich kann verstehen, dass ihr da sehr, sehr vorsichtig seid, aber wir prägen Rechtsprechung vielleicht jetzt an der Stelle auch anders. Ich meine, wir orientieren uns ja nur auf die bestehende Rechtsprechung der Vergangenheit. Wir haben so oft gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, wir entwickeln jetzt einfach mal weiter. Und da wissen wir letztendlich nicht, was rauskommt. Aber was wir sehen an dem Gutachten ist, wenn man die bisherige Rechtsprechung zugrunde legt, dann haben die es wirklich sauber draufgelegt und im Zweifel sich eher vorsichtig entschieden.
Das war auch mein Eindruck beim Durchgehen, dass man im Zweifel eher zugunsten der AfD entschieden hat, wie man abwägt. Das ist mir auch aufgefallen. Das mit dem Sellner-Konzept hat mich wahnsinnig überrascht. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte da, aber gut, ja, ich bin kein Verfassungsrechtsspezialist, ich hätte da überhaupt keinen Schmerz gehabt, diesen Punkt zu bejahen. Und zwar relativ klar sah die GfF anders, beziehungsweise die Gutachter. Was ich sehr gut fand, das war das Thema ergebnisoffen. das war ja ein ganz zentraler Punkt. Das war der Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Sie haben ja noch zwei Ergänzungsgutachten eingeholt, die untersuchen sollten, ist man ergebnisoffen an die Prüfung rangegangen oder nicht. Und das haben beide Wissenschaftler bestätigt. Da haben beide gesagt, ergebnisoffen auf jeden Fall. Beim Demokratieprinzip kamen sie ja auch beide zu dem Ergebnis. Bei Menschenwürde wurde es ein bisschen unterschiedlich gesehen. Das fand ich ganz interessant.
Diese Gutachten, jetzt kann man sagen Gefälligkeitsgutachten, aber es war ja auch riskant. Man hat auch gesehen, dass sie Ergebnisse teilweise nicht mitgetragen haben, Teilergebnisse. Dass sie im Ergebnis aber sich einig waren, erstens wissenschaftlich völlig in Ordnung, wie sie vorgegangen sind, und zweitens beim Demokratieprinzip. Der Punkt, und das ist ja die Überraschung, den der Bundesverfassungsschutz gar nicht gesehen und kaum ausgeführt hat, da waren sich beide Gutachter einig, dass das der wichtigste Punkt ist da drin. Und das ist bemerkenswert, und ich muss ehrlich sagen, wieso habe ich das eigentlich nicht früher gesehen? Ich hätte doch eigentlich schon vor einem Jahr sagen können, Leute, wir reden immer für Menschenwürde, aber das Demokratieprinzip, nämlich durch die strafrechtliche Verfolgung der politischen Gegner, ist noch viel deutlicher. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Punkt schon mal aufgebracht, allerdings eher, indem sie gesagt haben, wenn ich Menschen remigriere, dann verändere ich das Wahlvolk, die Zusammensetzung der Wähler, migrantische Wahl, und dadurch habe ich auch reflexartig eine Verletzung des Demokratieprinzips. Da war es schon mal angedeutet, aber die GFF hat es anders gemacht. Die hat gesagt, nee, wir haben eine originäre, selbstständige Verletzung des Demokratieprinzips, dadurch, dass man Menschen aus dem Diskurs wegdrängt, rausbeißt, ihn androht oder auch ankündigt, es durchzuführen, sie willkürlich strafrechtlich zu verfolgen für Sachen, wo es keinen strafrechtlichen Ansatz gibt.
Genau das ist ja der Punkt. Also nicht Anknüpfung an tatsächlich vorliegende oder vielleicht vorliegende Straftaten, sondern einfach an Ausübung des politischen Amtes, ja, an das politische Engagement, dafür strafrechtliche Verfolgung anzukündigen, fand ich auch überraschend, dass das so einen Schwerpunkt ausmacht in dem Gutachten. Wenn man sich's aber dann durchguckt mit den einzelnen Quellen, denkt man, ja klar. Und da dachte ich auch, also war mir in der Wahrnehmung auch der Diskussion völlig neu dieser Punkt. Der war nicht im Fokus. Und ich glaube aber, ich habe auch drüber nachgedacht, ich glaube, es liegt daran, dass natürlich Menschenwürde ist halt einfach das dickere Brett. Das ist so offensichtlich wahrnehmbar. Ja, und das so vielfältig ausgeprägt. Und ich hätte beim Demokratieprinzip auch einen anderen Punkt weiter oben gesehen, nämlich tatsächlich die Abschaffung der Demokratie. Vielleicht ist das aber auch nur eine Wahrnehmung von mir, weil das so oft geäußert wurde, gerade in auf Länderebene, wir schaffen alle anderen Parteien ab. Also das war ja ein Punkt, der immer und immer wieder geäußert wurde. Und auch da sagt ja die GFF, ja, das reicht noch nicht.
Genau, auch da bemerkenswert, bei Sachen, wo wir eigentlich gesagt haben, das muss man mal näher betrachten, kommen sie am Schluss zum Ergebnis, nö, Negativbefund. Auch die Nähe zum Nationalsozialismus, Negativbefund. Auch bei Ausgrenzung einzelner Gruppen und so weiter, bei ganz vielen Gruppen sagen sie, okay, es kommt vor, auch Behindertenfeindlichkeit reicht aber nicht aus für eine Menschenwürdeverletzung. Da fühlen sich wahrscheinlich manche Leute auch tatsächlich enttäuscht oder zurückgesetzt, aber es zeigt natürlich auch wiederum die Disziplin, mit der die hier vorgegangen sind. Denn der Grund, warum wir es nicht gesehen haben, ich meine, du sagtest, Menschenwürde dickstes Brett, aber vielleicht sind wir auch ein bisschen faul. Wir sind ja sozusagen Sekundärliteratur. Wir rezipieren aus fremden Gutachten. Wir setzen uns nie eine Woche hin und denken selbst das aus, sondern wir nehmen etwas, was jemand anders durchdacht hat und sagen, oh, das ist plausibel, und erklären dann dem Volk, warum Menschenwürde in dem UVG Nordrhein-Westfalen-Entscheidung so wichtig war. Und die haben sich halt die Zeit genommen und gesagt, wir denken es mal komplett neu. Und dann stellen die fest, dass die Verletzung des Demokratieprinzips viel evidenter, viel wichtiger und viel offenkundiger ist und sich auch wiederfindet in der NPD-Rechtsprechung, also NPD 2. Und das fand ich auch, also da muss ich manchmal sagen, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Die haben so eine Tabelle gemacht, wo sie gegenübergestellt
richtig
haben,
gut.
NPD und AfD. Und ich sage, es ist ja genau das Gleiche, Leute. Also wieso haben wir das denn übersehen?
Ich habe keine Ahnung, aber als ich die Tabelle sah, dachte ich so, Ja, so kann man es einfach machen. Da ist es mal richtig plakativ. Und bei ein paar Punkten fand ich ja das, was bei der AfD eingetragen werden musste, ja sogar noch doller. Mhm. Und das war mir aber ohne diese Gegenüberstellung nie aufgefallen. Und wir haben immer bei den ganzen Vergleichen mit den NPD-Verfahren ja immer Potenzialität. Das war ja immer das große Thema. Man hat aber nie tatsächlich gegenübergestellt. Und deswegen finde ich diese Tabelle so fantastisch und so ein Augenöffner. Aber insgesamt, also ich viel Überraschung auf meiner Seite, muss ich sagen. Also es kommt ja zu dem Ergebnis, das wir auch gesehen haben, nur mit anderer Begründung.
Bei der NPD-Tabelle ist das, glaube ich, ein wunderbares Beispiel dafür, warum die Kritik an dem Gutachten so völlig ins Leere geht. Weil diese Tabelle spricht für sich. Sie ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die Subsumption der AfD drunter, die kannst du auch als AfD-Fan eigentlich nicht anders machen. Das kommt von der AfD. Also auf der Tatsachenebene ist die Tatsachenlage eindeutig, weil es ja nur öffentliche Quellen war. Übrigens auch beim Bundesverfassungsschutz. Wir haben beides mal keine V-Leute, nur öffentliche Quellen. Und jetzt die rechtliche Wertung, die kann jeder selbst machen. Aber ich würde ja gerne mal sehen, wie ein Herr Brennecker oder Herr Höcker, die sich dazu ja schon geäußert haben und wahrscheinlich die AfD dann auch in den Verfahren vertreten, auf der inhaltlichen Ebene etwas dazu sagen. Vielleicht sind sie noch unterwegs, vielleicht kommt es noch. Oder, was ich mir fair vorstellen kann, ist, dass man irgendwo gesagt hat, Leute, wir dürfen nicht über Inhalte sprechen. Wir dürfen nicht über die juristische Subsumption über uns sprechen. Lass uns lieber über die GFF sprechen oder über andere böse Menschen oder dass wir wieder mal verfolgt werden. Wir sollten vielleicht am besten gar nicht viel über das Gutachten sprechen, damit es schnell vorbeigeht. Denn man nimmt dazu Stellung, aber eine Diskussion inhaltlich, die würde der AfD wahrscheinlich erheblich schaden. Und eine solche Diskussion kann man eigentlich nur vor Gericht führen, wenn man sich wirklich mit den verschiedenen Argumenten auseinandersetzt. In der Öffentlichkeit muss man nicht damit rechnen, dass man über Rechtsfragen hier mit der AfD diskutiert.
Das denke ich auch. Und weil du es gerade ansprichst, ich habe natürlich als erstes mir so ein bisschen das Medienecho angeguckt, als ich wieder hier war. War ja 2 Tage Zeit, damit darüber berichtet wird. Ich fand es im Verhältnis relativ ruhig. Auch ja. Die öffentlichen Debatten waren relativ ruhig, das hat mich ein bisschen erstaunt. Also ich habe ehrlich gesagt, als ich die Ankündigung gesehen habe, Pressekonferenz, also es waren ein paar namhafte Journalisten da, habe 1, 2 auch Fragen stellen hören in der Pressekonferenz, die habe ich mir natürlich auch noch angeguckt. Aber ich habe irgendwie mehr Wind erwartet. Der ist aus meiner Wahrnehmung so ein bisschen ausgeblieben oder ich habe nicht richtig geguckt. Aber jetzt so der große Tamtam.
Eine Titel-Headline, zwar ein Spiegel, eine Eilmeldung, aber es ist relativ schnell dann wieder runtergescrollt zu anderen Themen, die dann länger drauf bleiben. Vielleicht ist es auch nicht so viel angeklickt worden, schwer zu sagen. Also vielleicht ist es wie unsere Bubble-Wahrnehmung, dass wir das für eine wichtige Erkenntnis haben, weil wir vielleicht auch ein Jahr lang gewartet haben auf die Erkenntnisse daraus.
Kann sein. Also haben natürlich Christian Rath hat geschrieben, Markus Seel hat geschrieben. Also es war schon überall. Aber auch da. Ich fand relativ wenig Kommentar dabei. Also es war im Wesentlichen nach dem Gutachten soll und so weiter, ein paar Ausführungen. Ich habe, so wie ich es wahrgenommen habe, das Gutachten selbst, habe ich auch auf mehr Überraschung in der Presse und mehr Ausführungen dazu eigentlich gewartet.
So
mal gucken, vielleicht kommt noch. Ja, vielleicht kommt
oder
noch was.
Naja, vielleicht ist es auch kein dankbares Thema, weil sich durch 1000 Seiten durchzufressen und da was Schlaues zu sagen, du hast ja nicht die Chance, der Erste zu sein, der etwas bemerkt dazu. Und na gut, nee, das ist kein gutes Argument, weil bei einer Gerichtsentscheidung ist es auch so, dass es eine große Nachricht ist, die auch länger weiter besprochen wird. Was wir natürlich haben, ist die politische Reaktion einzelner Bundestagsabgeordneten, die dann in die Diskussion einsteigen wollen. So, machen wir jetzt einen Antrag oder nicht? Jetzt, wo wir mal festgestellt haben, dass die Erfolgsaussichten zumindest nach wissenschaftlichen Grundlagen so gut belegt sind, wie nur sein können. Also das heißt, in der Diskussion verändert sich die Argumentation. Also die Skeptiker können jetzt nicht mehr sagen, naja, die Erfolgsaussichten sind ungewiss oder vermutlich wird es verloren gehen. Die können schon sagen, aber ich weiß noch nicht sicher, ich mache das eigentlich erst, wenn ich eine Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts habe oder eine Hauptsacheentscheidung vom Bundesverwaltungsgericht. Also sowas kann es natürlich immer geben. Aber das Argument, wir haben nicht genug Material, das kann man heute eigentlich nicht mehr führen. Das ist jetzt der Paradigmenwechsel. Trotzdem wird es genug Leute geben, die sagen, mag nicht, will nicht. Also die einfach dann zugeben müssen, nicht weil es erfolglos sein würde, sondern weil ich lieber mit einer verfassungsfeindlichen Partei leben möchte, nicht weil ich sie mag, sondern weil Menschen davon überzeugt sind, dass demokratische Stellen dann doch der bessere Weg ist oder weil sie Angst haben, den ersten Stein zu werfen. Also da muss man einfach ehrlich sein, auch unter der Annahme, wie es jetzt aussieht, dass die AfD verfassungsfeindlich ist und auch als solche festgestellt werden würde, möchte ich lieber nicht den Antrag stellen. Die Position gibt es, aber sie ist eigentlich, also kann man sich fragen, kann man sie angreifen, aber da muss man da ehrlich dazu sein, dann möchte ich die verfassungsfeindliche Partei haben. Und wie gut das funktioniert hat in der Vergangenheit mit dem, wir stellen sie demokratisch, wir werden sie halbieren, brauchen wir nicht darüber reden. Das haben wir ja gesehen.
Ja, das mit dem Halbieren war es denn nicht ganz. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du im Verhältnis ja relativ viel strafrechtliche Anknüpfungspunkte im weitesten Sinn hast, sowohl beim Thema Menschenwürde als auch beim Thema Demokratieprinzip, also angedrohte Strafverfolgung. Und auch beim Thema Menschenwürde, das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, wird ja an tatsächlichen Forderungen der AfD angeknüpft, zum Beispiel bei der Strafverfolgung Doppelstaatler anders zu behandeln. Und die Ungleichbehandlung liegt unter anderem darin, ich kenne ein paar Doppelstaatler, es gibt Doppelstaatler, die können nicht auf eine Staatsbürgerschaft verzichten, weil das im eigenen Land gar nicht vorgesehen ist. Und die behandelst du dann anders als alle anderen. Also das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt im Bereich Menschenwürde und den klaren Fokus auf Muslimenfeindlichkeit. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass man sich im Gutachten so klar auf eine Religion fokussiert und das Thema dort bejaht, die Menschenwürdeverletzung bei anderen Religionen noch nicht genug findet. Auch das war in meiner Wahrnehmung bisher anders. Ich hätte gesagt, das ist gleich verteilt auf alle. Ist es aber nicht. Und den Punkt fand ich auch sehr interessant.
Also betrachten wir Antisemitismus. Das ist ja das Naheliegende, was wir auch mal diskutiert haben, wo es einen Negativbefund gab. Und es lag nicht daran, dass das Gutachten nicht hingeschaut hat, sondern es hat hingeschaut, es hat all diese Datenpunkte ausgewertet und dann menschlich drauf geguckt und dann am Schluss entschieden, für Antisemitismus reicht es für eine Prägung noch nicht. Für die Muslimfeindlichkeit schon. Und auch bei anderen Religionen sehen wir zwar immer Belege. Und ich glaube, das ist das, was wir so in den letzten Jahren einfach wie gemacht haben. Wir sehen einzelne Belege, eine einzelne Äußerung und ziehen uns daran dann hoch, weil sie aktuell ist, weil Björn Höcke gerade was gesagt hat. Und dann stellt sich sogar heraus, dass Björn Höcke gar nicht so ein ergiebiger Stichwortgeber ist, wie man vielleicht denken würde. Also ja, kommt ganz, ganz viel vor, aber stellt sich heraus, Björn Höcke, anders als wir es vielleicht jetzt hier außerhalb von Thüringen sehen, ist in letzter Zeit durchaus auch ruhiger geworden oder versucht jetzt nicht um jeden Preis immer zu provozieren. Wird nicht helfen, weil er sich auch nicht natürlich distanziert. Was wir nur sehen ist, die bereiten sich halt vor, gerade auf Regierungsübernahme und vielleicht auch auf ein Verbotsverfahren. Die müssen manche Sachen gar nicht mehr so deutlich aussprechen. Also dass die Parolen alles für Deutschland oder Alice für Deutschland, das macht zwar Stimmung, aber die Anhänger der AfD wissen sowieso schon, wofür die stehen. Und das wiederum zeigt, dass eine Distanzierung nicht darin bestehen kann, einfach nur Sachen nicht mehr auszusprechen. Also wenn man sich später mal anschaut, was passiert, wenn ein Antrag gestellt würde, die können einen Björn Höcke nicht in der Partei lassen, es sei denn, er selbst würde sich komplett umdrehen und zwar so sehr, dass Leute ihn nicht mehr wiedererkennen würden und es ihm auch abnehmen. Wenn es nur Lippenbekenntnisse sind, wird es keine Rolle spielen.
Da ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Und was ich auch interessant fand, wir beide haben uns ja nicht nur mit der Frage, wie funktioniert ein AfD-Verbotsprüfungsverfahren, verlinke ich alles nochmal, warum kann das auf jeden Fall eine Chance sein? Da hatten wir so einen etwas plakativen Titel Erfolg garantiert, verlinke ich auch nochmal. Wir haben uns auch ganz viel mit der Frage befasst, sind denn diese einzelnen Äußerungen der ganzen AfD zurechenbar? Also Äußerungen von einfachen Parteimitgliedern zum Beispiel. Und das ist ein Problem, das sich in diesem Gutachten ja gar nicht stellt. Das finde ich ganz interessant, weil sie die Belege ausgewertet haben und zu dem Ergebnis kam, dass sowohl auf Bundes- als auch Landesebene beim Thema Muslime zum Beispiel, Muslimenfeindlichkeit, das prägend ist. Also da brauchst du gar nicht gucken, kannst du irgendwie zurechnen vom Parteimitglied, sondern das, was vorliegt öffentlich, reicht nach Ansicht GFF.
Das ist total wichtig, weil es bedeutet, dass viel, viel mehr Material noch vorhanden wäre, wenn man sich den Aufwand der Zurechnung machen würde. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, 21 Absatz 2 Grundgesetz sagt Mitglieder und Anhänger, du kannst diese Zurechnung von einfachen Mitgliedern machen. GFF hat gesagt, nee, reicht schon. Wir haben von denen, deren Äußerungen direkt zugerechnet werden, genug Material. Aber es gibt einen anderen Zurechnungsaspekt, den ich interessant fand, nämlich die Landesverbände und die Bundespartei. Der Aspekt im Gutachten lautet nämlich, dadurch, dass ein Landesverband selbst prägen kann, selbst in der Lage ist, die Potenzialität hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in seinem Bundesland zu beeinträchtigen, kommt es gar nicht darauf an, ob das jetzt auf die Bundespartei übergeht. Es reicht schon aus, wenn ein einzelner Landesverband mit seinen Zielen gegen die FDGO vorgeht. Das heißt also, wenn jetzt Sachsen-Anhalt beispielsweise tatsächlich verfassungsfeindliche Ziele umsetzt, soweit es die FDGO betrifft, dann brauche ich gar nicht diese Verrenkungen machen, ist das der Bundespartei zuzurechnen, sondern die GFF sagt, dadurch, dass die FDGO halt auch in Sachsen-Anhalt stattfindet und zwar durch einen Landesverband dort auch beeinträchtigt werden kann, ist das gar keine Zurechnungsfrage. Auch ein interessanter Punkt. Denn ich habe immer gedacht, so wie es Verwaltungsgericht München gesehen hat, die Zurechnung erfolgt, also die Bewertung des Landesverbandes Bayern erfolgt deswegen, weil wir bestimmte Landesverbände der Bundespartei zurechnen und dann wieder runter den anderen Landesverbänden, die nicht austreten. Man muss natürlich auch sehen, die können ja gar nicht anders. Die sind ja durch ihre Satzung so verbunden, die können ihre Landesverbände nicht einfach so abspalten wie eine Jugendorganisation. Das heißt, selbst wenn man eine Zurechnung bräuchte, prägt es immer die gesamte Partei.
Ja, guter Punkt. Also können wir im Prinzip festhalten, zentraler Aspekt bei der Menschenwürde ist Ungleichbehandlung aufgrund der Religion. Mhm. Das fand ich sehr bemerkenswert, auch wie ausführlich das alles dargelegt wurde. Und nicht nur jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr, sondern es wurde ja gleich zu Beginn des Gutachtens auch die ganze Entwicklung der AfD und die Stärkung der einzelnen Positionen. Also wann trat eine Position das erste Mal öffentlich nach außen? Wie hat sie quantitativ zugenommen? Das auch in interaktiven Grafiken. Da siehst du ja auch, wie sich die Themen breiter aufgestellt haben und wie sie immer mehr in den Fokus gerückt sind. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt Migration und Corona-Politik, der dann bei der Bekämpfung der FDGO oder Beeinträchtigung, nämlich mit der Androhung der strafrechtlichen Verfolgung der Politiker, eine Rolle gespielt hat. Und da fand ich es auch unglaublich fein ausziseliert, welche Belege wo gefunden, wo eine Rolle gespielt haben und warum die in Gänze dann dazu führen, dass man sagen kann, ja, FDGO beeinträchtigt. Fand ich sehr gut gemacht und auch wirklich belegt, aus welchem Bundesland kam konkret welche politische Forderung. Man hat sich ja nicht nur angeguckt, was wird geäußert, sondern wo wird wirklich tatsächlich schon etwas auf den Weg gebracht, im Sinne Anstoß von Gesetzgebungsverfahren oder konkreten Plänen.
Zum Beispiel die Babygeldpläne. Die sind ja sehr konkret, wo die AfD in den verschiedenen Landesverbänden verschiedene Ideen hat. Und eine zum Beispiel lautet, Babygeld nur für Kinder deutscher Eltern und zwar nur von rein deutschen Eltern. Binationale Eltern müssen ausgeschlossen werden. Da sind wir wieder bei der Menschenwürde. Und das Thema betrifft mich so ein bisschen, weil, Steffi, du erinnerst dich, als Selnja mich damals mal outgecallt hatte, auch auf Englisch, um zu sagen, guck mal, deswegen müssen wir uns mit der Remigration beeilen, sonst sind solche Leute wie Anwalt Jun tausendfach in Ämtern. Damals habe ich eine Stellungnahme abgegeben, genau zu der Frage, nämlich das Babygeld nur für Deutsche und inwiefern diese Kinderförderung mit dem Ziel, das deutsche Volk zu vermehren, verfassungsfeindlich sein könnte oder ein Indiz dafür. Ich hatte damals schon diese Position aufgestellt, war im Tweet stark verkürzt, im Video etwas ausführlicher, nämlich mit der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung. Und das findet sich natürlich im GFF-Gutachten genauso wieder, dass die Motivation dahinter ist, dass wir auf diese Weise das autochthone Volk letztlich vermehren und eine Vermehrung der Zugewanderten, obwohl sie auch Deutsche sein mögen, auch die Kinder Deutsche sind, dadurch zurückgedrängt wird, dass das diese Motivation dahinter ist. Ich meine, sie machen das ja insofern geschickt, könnte man sagen, dass sie sagen, das ist ein Begrüßungsgeld, was auch für Kinder mit Migrationshintergrund gelten würde, aber die Migrantenkinder, die noch einen ausländischen oder binationalen Elternteil haben, die werden, bei Binationalen bin ich nicht ganz sicher, also Doppelstaatler da auch mit reinstellen, aber die müssen rein deutsch sein und dann werden sie mit dieser Weise genau das erreichen, was ihre Anhänger auch wollen, nämlich eine ethnische Selektion, puh, hartes Wort, oder jedenfalls eine ethnischen Maßstäben begünstigte Bevölkerungsplanung. Das ist ziemlich hart und das ist sehr konkret und das ist etwas, was ja erst jüngst aufgekommen ist, auch in den Plänen. Und wie du sagst, da ist es wirklich konkret, da braucht man nicht an Slogans anknüpfen, sondern man kann einfach die Gesetzesentwürfe, Programm, Konzepte betrachten. Die machen sie mittlerweile. Also.
Ja, die machen sie mittlerweile. Und ich glaube, der Punkt, war der nicht auch in der NPD-Tabelle? Ich meine schon.
Oh, da bin ich mir gar nicht sicher. Müssen wir nochmal nachschauen, ob die NPD auch so eine Förderung... Die NPD war ja in ihrer Diskriminierung sehr viel offener rassistisch. Also insofern würde total dazu passen. Und die AfD stellt jetzt ja mehr auf Kultur statt als Rasse an. Wir sind ja so moderner geworden.
Letztendlich
ist allesamt Verletzung der Menschen.
Klingt würde auch weniger ätzend, ne?
Klar. Ja. Genau.
Ich habe es auch nicht mehr genau, die ganze Tabelle, aber ich werde das nochmal nachhalten. Oder ihr, die jetzt zuhört oder zulauscht, guckt euch die Tabelle auch mal an, weil das ist nämlich wirklich ganz spannend und ich finde ein echter Augenöffner. Und wo es ja auch sehr konkret wird, jetzt springen wir ein bisschen zwischen Demokratie hin und her und Menschenwürde, aber ich finde, das macht auch nichts, ist ja ein lockeres Plaudergespräch. Das Thema Kopftuchverbot. Das ist ja ein zentraler Argumentationsstrang beim Thema Menschenwürde. Und zwar soll daran ja geknüpft werden, das sind ja auch konkrete Forderungen und Pläne, Betretungsverbot von öffentlichen Einrichtungen. Und zwar aber nur für glaubensbedingt Kopftuchtragende. Und das war in meinem Fokus jetzt auch gar nicht so zentral, weil ich glaube, dass in meiner Wahrnehmung in dieser, würde ich sagen, gesamten Fremdenfeindlichkeit einfach so ein bisschen untergegangen ist. Und das fand ich aber sehr interessant, dass das ein zentraler Punkt ist, über den ich so noch gar nicht nachgedacht hatte, weil das ja faktisch wirklich ein Ausschluss aus wichtigen Bereichen des Alltagslebens ist. Weil öffentliche Einrichtungen klingt jetzt erst so, ja, was soll's sein? Da fällt aber vielleicht auch die örtliche Bibliothek drunter. Also alles Mögliche.
Oder
Museum, genau. Behörden, Ämter.
Das war für mich tatsächlich auch neu. Wir kannten Kopftuchverbot meistens ganz speziell auf eine Berufsgruppe, auf eine bestimmte Location. Also ob es da ausgesprochen werden kann, Referendare, Richter, zulässig, nicht zulässig. Da haben wir Rechtsprechung rauf oder runter. Aber hier diese Programmatik zu sagen, wer ein Kopftuch trägt, aus religiösen Gründen, soll komplett vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Das ist ein so massiver Eingriff, dass du letzten Endes die Leute vor die Wahl stellst, entweder du nimmst dieses Kopftuch ab oder du kannst in diesem Land nicht mehr existieren. Oder du wirst sozusagen komplett, also es gibt halt bestimmte Sachen, da kannst du mit Kopftuch nicht hingehen, wenn du auf ein Amt gehst und dir einen neuen Pass bestellen willst oder wenn du zur Schule gehen willst. Also das ist wirklich ein extremer Eingriff, wenn du Leuten das verbieten willst. Aber
da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, warum es bei Antisemitismus nicht reicht, nach GFF, weil die Kippa zum Beispiel ist ja nicht genannt.
Ja.
Es ist ja nur das Kopftuch. Aus religiösen Gründen.
Und die Nonnenkutte oder andere religiöse Symbole auch natürlich nicht.
Ja.
Weil sie sich besonders.
Also, jetzt einfach nur als Beispiel. Das heißt, es geht ja ganz konkret, das ist ja selbst innerhalb der unterschiedlichen Religionen dann wieder eine Ungleichbehandlung.
Ja. Es wird ja auch ein bisschen unterschieden zwischen öffentlichen Einrichtungen und dem gesamten öffentlichen Raum. Kopftuch war aber schon immer ein heißes Thema, weil das ja kein neues Thema ist. Aber eines.
Ja, Kopftuchmädchen, wann haben wir das erste Mal gehört? Das wurde ja schon, wann war das? Ich kann es dir nicht sagen. 2017, 2018. Eigentlich.
Ganz das
Kopftuchmädchen, Messermänner.
Genau, um ihre Followerschaft anzusprechen. Das ist ja so diese Versuchung. Die AfD weiß eigentlich, dass bestimmte Sachen gefährlich sind, aber sie kann doch nicht widerstehen. Ich meine, man könnte ja mal sagen, könnt ihr nicht einfach die ganzen Nazi-Bezugnahmen einfach weglassen? Damit gewinnen wir noch keinen Blumentopf. Und dann kommt jemand und sagt, doch, wir gewinnen so viele Blumentöpfe. Wir müssen den Leuten zeigen, dass wir das Dritte Reich in einem neuen Licht und positiver sehen wollen, damit wir auch die harten Altnazis als Wähler noch bei der Stange halten.
Deswegen hat mich der Punkt auch so überrascht, ne? Diese Vergleichbarkeit. Ha.
Das war einer der Negativbefunde, dass nationalistische Ausrichtung, die nur so ein bisschen gepflegt wird, dann doch nicht für Verfassungsfeindlichkeit ausreicht. Also an der Stelle, also die ganzen Negativbefunde müssen ja für uns überraschend gewesen sein, weil wir sind ja ausgerichtet eigentlich an der bisherigen Kommentar- und Urteilsliteratur, also an dem, was bisher da war. Weil, seien wir ehrlich, Steffi, wir haben uns das nicht selbst ausgedacht, sondern einfach nur das wiedergegeben und für Lauscherinnen und Lauscher, nennst du sie, wie erklärt, was halt woanders entschieden worden ist.
Naja, klar, wir sprechen über Dinge, die andere veröffentlichen. Ja, klar. Sonst würde ich selber veröffentlichen, hätte ich keine Zeit, mit dir drüber zu sprechen, weil dann müsste ich es ja schreiben.
Ja, man müsste mich allein einsperren damit.
Ja, genau, so ist es. Also mein Fazit ist, ich finde das Gutachten richtig, richtig gut, auch die Aufbereitung. Gleichwohl hat es mich, ja, habe ich ja schon gesagt, überrascht. Was jetzt natürlich spannend bleibt, ist, und jetzt?
Also, was ich passiert schon mal jetzt? Ich würde erstmal konstatieren, wir haben eine andere wissenschaftliche Grundlage. Und da muss jetzt erstmal jemand was dem entgegensetzen. Aus wissenschaftlicher Sicht hätte ein Verbotsverfahren hohe Aussichten auf Erfolg, wobei wir ja, Link steht unten drunter, glauben, dass sich die Partei erstens verändert und selbst wenn das Verfahren nicht zum Verbot führen würde, es trotzdem ein Gewinn ist. Aber für diejenigen, die einen Gewinn nur darin sehen, wenn sie verboten werden würde, mit der jetzigen AfD würde sie zu einem Verbot vermutlich führen, jedenfalls mit der größten Sicherheit oder Bestimmbarkeit, wie man sie nach wissenschaftlichen Methoden finden kann. Und was gibt es denn sonst außer wissenschaftliche Methoden, um so eine Sache vorherzusagen? Wenn manche Leute sagen, naja, aber das ist doch vielleicht eine politische Entscheidung der Richter oder vielleicht ist der eine schlecht aufgestanden oder so, müssen es 6 von 8 sein. Natürlich gibt es auch menschliche Gründe, aber wenn man eine Prognose trifft, dann mit dem Kommen unserem gemeinsamen Maßstab, nämlich der Wissenschaft. Und Jura ist auch eine Wissenschaft. Das muss man vielleicht mal bei Gelegenheit
ja,
wieder
erklären. Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, es gab ja natürlich nicht in dieser Ausführlichkeit, aber ein Kurzgutachten, das haben ja auch immerhin 17 Wissenschaftler aus dem Verfassungsrecht unterzeichnet. Ist ja auch schon eine ganze Weile her und kam auch zu dem Ergebnis, sie sehen Erfolgsaussichten. Jetzt haben wir schon wieder eins on top.
Ja, das von den 17 Staatsrechtlern ist von der Dimension her viel, viel kleiner. Also hatte zwar einstellige Anzahl von Seiten, aber auch die Belege, die aus Social Media zusammengetragen wurden. Also ein Bruchteil nur von dem, was wir da haben, aber die Subsumption, die rechtliche Bewertung, die ist ähnlich, wobei die sich damals natürlich in erster Linie auf die Menschenwürdeverletzung gestützt haben, weil es vielleicht das Thema, wofür am meisten Belege da sind. Aber es zählt ja nicht die Zahl der Belege. Die Kritiker wollen jetzt sagen, sagt uns die Filter, sagt uns, wie viele Sachen wurden ausgefiltert, was ich interessant finde. Also ihr müsst bitte offenlegen, wie viele von den Millionen Findings denn irrelevant waren, weil sie vielleicht mit KI nicht identifiziert wurden oder im nächsten Schritt ausgefiltert wurden, was natürlich völlig irrelevant ist, weil dieses Gutachten prüft ja die Verfassungswidrigkeit. Wenn da Sachen ausgefiltert worden sind, und zwar vielleicht sogar irrtümlich, dann kann es ja nur zugunsten der AfD gewesen sein. Also wenn die Gutachter oder irgendjemand zwischendrin was übersehen hat, fein, dann legst uns gerne vor, damit man es noch irgendwo im Verfahren mit berücksichtigen kann. Was man betrachten soll, ist, was ist an Findings rausgekommen und was ist daran falsch? Also wir haben hier das belastende Material, so wie bei einer Anklageschrift auch. Da sieht man, was ist übrig geblieben, woraus man den Vorwurf begründen kann. Und dann muss man dem erstmal sagen, warum das nicht so sein sollte. Und da höre ich von der AfD erstaunlich wenig.
Ja, da habe ich jetzt auch nichts wahrgenommen. Und dieses Argument, ja, wie viel wurde denn gefiltert, wie viel war denn nicht relevant, überzeugt mich gar nicht. Weil auch in einem Strafverfahren, du ermittelst erstmal in alle Richtungen und am Ende bleibt was übrig und darauf stützt du dich. Das wird ja nicht weniger strafrechtlich relevant, weil ein Mensch, der da, naja, Subjekt des Tatvorwurfes ist oder des Strafverfahrens, an 200 Tagen nichts gemacht hat. Also es macht ja die Straftat nicht weniger strafrechtlich relevant, nur weil du zwischendrin auch mal nicht aufgefallen bist. Vielleicht verstehe ich das Argument aber auch einfach nicht. Das kann
so
sein.
So wie das Argument KI. Also das Gutachten wurde von Menschen geschrieben, aber zum Finden dieser ganzen Millionen von Findings hat man auch KI eingesetzt, um das Zeug überhaupt erstmal vorzuwählen. Und wie gesagt, wenn jetzt bei der Auswahl ein paar Sachen runtergefallen sind, die man sonst hätte betrachten sollen, dann wird es kaum der AfD zum Schaden gereicht sein, sondern ganz im Gegenteil. Es ist jetzt jedenfalls nie so, dass die KI irgendetwas verdächtigt hat. Doch, es ist so, die wird mehr Sachen gefunden haben, was Menschen dann sortiert haben. So, was daran jetzt verwerflich sein soll, also wenn das der einzige Vorwurf sein soll, dass man Technik eingesetzt hat, um das Material zu bewältigen, dann scheint es wirklich nicht viele Einwände zu geben.
Ja, ich find das legit, weil es ja auch um Material geht, das mit technischen Hilfsmitteln erstellt wurde zum Teil.
Auch das.
Ja, auch KI, also KI auf der einen Seite, KI auf der anderen Seite. Ich denke, dass vielleicht eher das eine oder andere durchgerutscht sein könnte und dann ja.
Oder nicht betrachtet wurde, wie zum Beispiel Anhänger und Mitglieder. Da hätte ich viel Material, wenn man sozusagen.
Glaube ich auch. Und das fand ich auch ganz gut, dass man sich eben gar nicht darauf gestützt hat, sondern eben auf die Funktionäre. Und was ich auch sehr schön finde, ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt, Fragt den Staat hat ja eine ganze Datenbank noch geschalten, passend zu diesem Gutachten. Und da kannst du ja filtern. Du kannst ja wirklich in der Datenbank gefiltert dir anzeigen lassen, Akteure, Themen, wie auch immer. Und dann auch gleich die Fundstelle vom Gutachten dazu. Richtig, richtig gut. Also ich bin sehr gespannt, was draus wird. Ich habe gesehen, wer aus der Politik drauf aufgesprungen ist. Das waren natürlich teilweise die Mitinitiatoren des ersten Antrages. Also mal schauen, ob jetzt ein paar kritische Stimmen verstummen, die gesagt haben, ja, wir wollen nicht, wenn es keine Aussicht auf Erfolg hat.
Ich habe noch nicht gehört, was du übrigens sagst oder der Kanzler, wobei die tunlichst jetzt nicht spontan sich dazu äußern. Die werden jetzt wahrscheinlich auch sondieren, in welche Richtung geht das, mit welcher Position kommt man hier durch.
Naja, ist er auch gerade heiß, Chanyo. Also da muss man ja...
unterwegs.
Ja, da muss man vielleicht ja erstmal ein bisschen sich selbst abkühlen und dann mal drüber nachdenken, was man jetzt damit anfängt. Ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut, dass man sich zumindest öffentlich äußert. Und da ist mir aus der Politik bislang, aber gut, Überlegezeit hat jeder. Ne? Habe ich nur von den Personen, von denen mir es klar war, Statements gesehen. Mal schauen, wie sich es jetzt entwickelt. Ich danke dir, dass wir da mal durchgeguckt haben. Und weißt du, was mir beim Thema Religion gerade im Motorradurlaub so wundervoll aufgefallen ist? In anderen Ländern funktioniert das zum Teil so viel besser als in Deutschland. Ich war nicht nur in Albanien, ich war auch in Nordmazedonien. Also ich bin durch 12 Länder gefahren. Und gerade da, auf den großen Plätzen, Synagoge neben Moschee, neben Kirche. Und alles friedlich, nichts beschmiert, keine Plakate. Fand ich sehr schön,
oder?
Ja, ich fand das richtig, richtig gut. Und ich habe es auch auf LinkedIn von einem, das war tatsächlich Albanien, Foto gepostet, Kirche und Moschee und habe es genannt. Friedliche Nachbarschaft. So kann es auch gehen. Ja. Mal sehen, was bei uns draus wird. Ich danke dir. Ich weiß, du hast den nächsten Termin. Und wir schnacken dann wieder, wenn es vielleicht wieder was Spektakuläres ist. Wir haben so viele gemacht, Chanyo. Wir machen nur noch, wenn es richtig spektakulär ist.
Machen wir. Dann sehen wir uns bald wieder.
Ich danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.